Dies ist der New Work Podcast von Gärtner Internationale Möbel aus Hamburg, einem der führenden Einrichtungshäuser für Büro und Wohnen. Mein Name ist Robert Vollhardt von der Architektur- und Designplattform Stylepark. Ich spreche in dieser Staffel mit Andreas Göpel, Geschäftsführer und Partner von Gärtner, und Raphael Gilgen, Trendscout von Vitra. Wir sprechen zum Thema New Work unter anderem über agiles Arbeiten, Digitalisierung, Kreativität und welche Rolle Architektur und Design dabei spielen. Es ist mir eine Freude, ein Gespräch zwischen zwei Persönlichkeiten zu moderieren, die beide mit den Füßen ganz fest auf dem Boden stehen und in der Einrichtungsbranche maßgeblich beteiligt sind. Ihr beschäftigt euch mit der Zukunft des Wohnens, des Lebens und habt jeder eine eigene Perspektive. Raphael Gilgen, zu meiner Rechten, ist Trendscout von Vitra. Andreas Göpel ist Teilhaber und Geschäftsführer von Gärtner, dem Einrichtungshaus für Privatkunden und Unternehmen. In unserem ersten Podcast möchten wir beide Sichtweisen gleichberechtigt hervorheben und dem Zuhörer erlauben, sich aus dem Gehörten seine individuelle Perspektive zu entwickeln. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie arbeiten Menschen im Büro? Zum Glück gibt es ja heute nicht nur weiß und schwarz, sondern eine vielschichtige Farbenwelt dazwischen. Wenn man dennoch mal überspitzt das Absolute postuliert, könnte man sagen, Raphael Gilgen hat die Position »The desk is dead« und Andreas Göpel »The desk is not dead at all«. Andreas, wie und wo arbeitest du? Und bitte nicht nur während der Corona-Pandemie.
Ja, vielen Dank für diese tolle Einleitung erstmal. Ich bin gerade echt geflasht. Wie arbeite ich nicht nur während der Corona-Pandemie? Ich habe meinen ersten Homeoffice-Erfahrungen ungefähr so 1999 machen können. Das war damals relativ notgetrieben, weil wir in einem Unternehmen eine IT-Abteilung aufgebaut haben. Und wir haben dann festgestellt, dass wir an die ganzen Server immer nur ran konnten, wenn die Leute nicht mehr gearbeitet haben. Und die haben ja damals doch in den Kernarbeitszeiten gearbeitet. Also mussten wir immer ran, wenn die Leute nicht mehr da waren. Und irgendwie ging das damals per ISDN und Rückruffunktion auch schon ganz gut. Und somit habe ich eigentlich schon eine sehr lange Homeoffice-Geschichte hinter mir. Und stelle dann hier auch fest, als ich hier bei Gärtner angefangen habe, vor 5 Jahren ungefähr, dass hier eine andere Kultur im Office vorherrschte. Das, was wir häufig halt eben als Präsenzkultur betiteln, was per se nicht unbedingt schlecht sein muss, aber was ich glaube, so rückblickend auf die Erfahrung, die alle mit Homeoffice gemacht haben, einfach immer so ein unterschwelliges Problem war. Und Corona hat das einfach schlagartig weggespült, weil es war plötzlich klar, es ist für alle gleich. Und ich habe die Zeit dann auch sehr genossen. Ich kam dann aus dem Skiurlaub zurück und war dann so einer der ersten freiwilligen Quarantänemenschen. Und ja, es war sehr spannend in dieser Zeit. Wir haben ja nebenbei auch hier mit Gärtner genau in dieser Phase, der Lockdown-Phase, noch unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Hatten wir uns alles ganz anders vorgestellt. Aber so ist das Leben.
Das heißt, du arbeitest schon gewohnt, Homeoffice, bist jetzt manchmal hier, manchmal dort.
Ich bin überwiegend hier, aber ich spüre doch in der Vergangenheit durch und durch mal Kritik aus den eigenen Reihen, dass ich dann nicht zugegen bin oder zugegen war. Aber ich glaube, das ist genau dieses Spannungsumfeld, um das es jetzt gerade geht, dass Arbeit halt eben nicht an einen Platz gebunden ist. Ne? Ich habe einfach mal festgestellt, dass wir in Deutschland eine ganz besondere Bezeichnung haben. Wir fragen ja nicht, wo ist Raphael Gilgens Arbeitsplatz, vielleicht früher bei einer anderen Company gewesen, heute hast du keinen mehr in der Form, aber wir haben immer gefragt, wo sitzt Raphael Gilgen, so am Unternehmenseingang, und dann ist man da hingegangen, wo Raphael Gilgen sitzt, und wenn er da nicht saß, dann hat er wahrscheinlich nicht gearbeitet, und das ist so ein Problem in unseren Köpfen, Stichwort Präsenz.
Schöne Überleitung, Raphael, wo sitzt du oder fährst du nur rum?
Nee, also wenn ich mich von zu Hause wegbewege, dann versuche ich doch dann auch immer Orte zu finden, wo ich sage, die sind bedeutsam, und dann nimmst du da was mit. Wie heute hier, das ist mal schon mal ganz dufte, muss ich sagen, wo ich hier sitze. So. Nein, und ich sitze wieder zu Hause, sitze bei unseren Kunden, sitze bei meinen Kollegen bei Vitra Oder irgendwo, wo es mir gerade passt, wo ich sage, der ist gut, da steigst du mal aus.
Die Frage war ja so ein bisschen, wie arbeiten Menschen im Büro? Hast du überhaupt noch sowas wie ein eigenes Büro?
Ja klar, habe ich ein eigenes Büro. Ich habe sogar ein richtig gutes eigenes Büro. Eigentlich ist das mehr wie ein Studio. Wir wohnen ja im Land.
Das ist eigentlich doof, dass ich jetzt frage. Ich kenne es ja, aber ich frage trotzdem, weil der Zuhörer kennt es ja nicht.
Du warst
ja
noch gar nicht bei mir zu Gast.
Na, wir waren doch mit dem Video bei dir.
Ja, hab du nur ein bisschen reingespinst in meine Küche, genau. Nein, also zu Hause, das Erdgeschoss von unserem Haus ist relativ groß. Auf der einen Seite ist eine große Wohnküche. Wir teilen uns die mit meinen Schwiegereltern, ja, weil das sind so Rituale wie das gemeinsame Essen, das haben wir zusammen. Und daneben ist mein Studio. Da habe ich zum einen meinen Arbeitsplatz, eine große Bücherwand, Artefakte, viele Poster von den Hackathons, mit denen ich mich umgebe. Und habe jetzt seit April noch so einen kleinen Studioarbeitsplatz, von dem mache ich quasi die ganzen Videoübertragungen. Und da fühle ich mich recht wohl, aber ich schätze auch die Zeiten, da möchte ich gar nicht drüber reden. Heute Morgen habe ich das Hotel verlassen in Hamburg, um irgendwie ab 7:30 in so einem Showroom zu arbeiten, weil mir der Raum einfach viel besser gefällt. Also ich bin auch einer, der nimmt dann auch nochmal 5 oder 10 oder 15 Minuten auf sich und sagt, nee, hier möchte ich jetzt nicht arbeiten, weil Raum ist für mich ein zentrales Medium, inspiriert zu werden, auf andere Gedanken zu kommen. Und das mag ich total. Mhm.
Raum ist ja so ein bisschen die Voraussetzung für Einrichtungen. Und wenn man, Raphael, sich jetzt vorstellt, die ästhetische Qualität von Einrichtungen, die heute in der gesamten Industrie vorherrscht, ist ja so, dass es schon fast schwerfällt, ein Büro einzurichten, was nicht einer ästhetischen, positiven Ausstrahlung entspricht. Und damit meine ich jetzt sicher nicht Vitra, ihr wart schon immer herausragend, das ist bitte nicht misszuverstehen. Dennoch gibt es ja nicht das Richtige, das einzigartige Büro, wo man sagt, da hat man jetzt alles richtig gemacht. Und insbesondere in der jetzigen Zeit sehen wir ja, dass die Firmen und Unternehmen sich eigentlich jedes Quartal mit neuen Herausforderungen stellen müssen. Wie soll man sich da überhaupt noch richtig einrichten? Was ist deine Idee als Trendscout zum Thema Einrichten?
Also, es bringt eine gute Perspektive ein. Geh mal einen Schritt zurück. Die Menschen referenzieren jetzt Büro überhaupt erstmal oder Orte, weil sie lange an einem Ort bleiben mussten. Sie haben zum einen ihr Zuhause referenziert und haben festgestellt, du brauchst mal einen Tapetenwechsel. Also es gab keine Minibagger mehr, weil alle Leute sich Pools gebaut haben. Gartenmöbel waren ausverkauft. Aber auch sonst, glaube ich,
keine Sofas mehr in der Ausstellung.
Hat das Business so der Einrichter, die haben erstmal profitiert. Das ist gut. Die Leute haben festgestellt, ey, mein Zuhause, nee, so bleibt's nicht mehr. Und dann kommen die nach dem Lockdown in ihr Büro zurück, öffnen die Türe und die meisten haben ein Büro mit der Jahreszahl 2010. Und dann ist das natürlich, als ob du die Türe zu einem Museum öffnest. Weil in dem Moment ist für dich komplett klar, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wieder an diesen Tisch und an diesen Stuhl zurückzukehren, mit der Erfahrung, die du jetzt während des Lockdowns gesammelt hast. Was jetzt nur wichtig ist, dass man den Leuten aufzeigt, es geht auch anders. Ich glaube, der eine Teil der Aufgabe besteht darin, Menschen aufzuzeigen, wie wirksam die Architektur, die physische Architektur der Arbeit sein kann, weil die muss mit der virtuellen anstinken, um es mal so zu sagen. Und das andere ist, dass es eben nicht einfältig ist oder dass man auf Instagram geht und sucht sich irgendwelche Images aus und kopiert die 1:1:1 rein. Man muss sich auch mal als Firma spüren und dann sagen, wenn wir in Zukunft einen Ort haben, der unser Büro ist, dann muss das auch unser Büro sein. In seiner ganzen Authentizität und Identität.
Auf das Thema kommen wir später nochmal zurück. Aber da fragen wir jetzt mal den Profi, Andreas. Was ist aus den innovativen Deutschen geworden, die in den späten 50er Jahren ja das Thema Bürolandschaft quasi erfunden haben und heute eigentlich den eben zitierten Instagram-Feeds eigentlich folgen und dem amerikanischen Beispiel unter dem Schlagwort New Work ihre Einrichtung ausstattend unterwegs sind? Was heißt eigentlich New Work?
Was es für mich heißt oder
Der es jeden Tag erlebt mit deinen Kunden. Also wenn es jemand wissen müsste, ich könnte jetzt auf Friedhof Bergmann fragen, aber der ist jetzt gerade nicht da. Deshalb frage ich
wir erleben hier bei Gärtner nicht den einen Kunden, sondern wir haben halt eben ein Spannungsfeld von wirklich großen Konzernen, die wir auch teilweise im Dachraum betreuen dürfen, bis hin zum, aus den Vorgebieten von Hamburg kommenden bodenständigen Mittelständler. Einzelhändler. Und gerade bei der letztgenannten Gruppe, die meines Erachtens den Großteil der deutschen Wirtschaft und somit unseren soliden Backbone ausmacht, da habe ich so manchmal den Eindruck, dass das Wort New Work und diese ganze Story, die darum aufgebaut wird, eher Angst macht als Aufbruchstimmung für eine neue Zukunft halt eben suggeriert. Weil War for Talent ist kein positives Wording an der Stelle. Und deswegen haben viele unserer Kunden angefangen, ihre Arbeitswelten anders zu gestalten, weil sie sexier für ihre zukünftigen Mitarbeiter sein wollten. Und ja, da ist halt eben häufig sprichwörtlich das Bällebad und die Rutsche, die Geschossrutsche zum Vorschein gekommen. Der Kickertisch, wissen wir alle, macht keine neue Unternehmenskultur. Das muss, wie du sicherlich eben gesagt hast, Rafa, eine Kernaufgabe der Unternehmen sein, sich selbst dort zu definieren und auch selbst neu zu erfinden. Aber wir erleben Kunden, die entweder gar nicht so richtig in diese Umgebung wollen. Ich habe gerade hier in Vorbereitung auf den Podcast heute noch von meiner Kollegin einen Grundriss in die Hand bekommen. Richtig schöne Zellenarchitektur, wunderschöne Gipskartonlandschaft. Macht mal. Und das wirft mich zurück an die Zeit, wo Vitra mit dem Break the Walls und den Borelecke-Brüdern losgelaufen ist, die großen Joint-Benches propagiert hat. Und ich muss feststellen, wie lange ist das her, Raphael? 25 Jahre?
Nicht ganz 20. 16 Jahre, 18 Jahre.
Dass sich da doch bei einigen Unternehmen dann noch nicht so viel getan hat.
Also kurz Definition New Work heißt auf gut Deutsch, ich bin jetzt Unternehmer, komme zu dir, sage, ich habe das da gelesen, was heißt denn das eigentlich? Herr Göpel, erklären Sie mir doch mal.
Ich persönlich definiere es einfach als das Anwenden von Arbeit oder Arbeiten an anderen vielen verschiedenen Orten. Loslösen von dem typischen Tisch. Ja, so gesehen müssen wir diese Position, the desk is not dead, wie du eben gesagt hast, noch fein rausarbeiten. Weil ich glaube, so wie Raphael es stützt und formuliert, sehe ich es ähnlich. Ich sehe nur im Hier und Jetzt, dass wir diesen blöden Schreibtisch immer noch brauchen. Und uns fällt in den Grundrissen ja im Moment nichts anderes ein, als sie dann doch noch irgendwie so alle immer um diese schönen, neu gestalteten Mittelzonen drumherum zu platzieren. Und da sehe ich viel Erklärungsbedarf für unsere Kunden. Weil die fragen sich das eben auch. Denn die Wertschöpfung findet im Büro ja im Moment leider noch nicht so super digital automatisiert statt, wie wir uns das vielleicht alle mal vorstellen, dass langweilige Standardaufgaben irgendwann mal durch eine schlaue Maschine gemacht werden. Wir haben noch sehr viel Dokumente, ob nun teildigitalisiert in PDF-Form oder auch in physikalischer Form, die wir tagtäglich alle bewegen. Man muss nur hier auf den Tisch gucken. Ich sehe viel Papier.
Bevor wir gleich das nächste Thema AI, was ja für dich auch so ein absolutes Favorite-Thema ist, soweit ich das weiß, Rafa, streifen, lass uns mal ganz kurz zurückkommen. Ich erinnere mich immer noch gerne, als man noch reisen konnte und wir zusammen in Amerika unterwegs waren und Arbeitswelten von San Francisco, Los Angeles, Seattle, Boston, New York gemeinsam angeschaut haben und wirklich gesehen haben, meine Güte, das ist schon anders. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel mehr auf den Menschen fokussiert, auf die Bedürfnisse fokussiert. Die Mitarbeiter stehen im Vordergrund. Die Einrichtung zeigt, was das Unternehmen fühlt, wie das Unternehmen denkt, wie es sich darstellen möchte. Wohlgemerkt, hauptsächlich nach innen eigentlich, weil viele Einrichtungen waren ja gar nicht für Leute von außen ersichtlich. Wie erlebst du das in deinem täglichen Trend suchen, in deinem täglichen Arbeiten? Hörst du es von deinen Kollegen von Vitra, die täglich mit Unternehmen ja auch zu tun haben? Wie erlebst du das hierzulande?
Wir wollen noch kurz auf dieses New Work antworten, weil du die Frage nochmal dezidiert gerichtet hast. Habe ich gedacht, was wäre deine Antwort? Mein Dad, bei meiner Berufswahl, also als ich 15 war, hat er zu mir gesagt, Raphael, weißt du, du kannst eigentlich lernen, arbeiten, was du willst. Ich gebe dir nur stehe dem nichts im Weg. Gib dir nur einen Tipp, es muss Spaß machen. Und wenn es dir keine Freude macht, dann lass es sein. Und das wäre jetzt so meine New Work-Antwort gewesen. Das ist so mein Kompass seit jetzt irgendwie gefühlt 37 Jahren, der mich durchs Leben lenkt. Das Trikot, was ich heute anhabe, habe ich bewusst ausgesucht. Zu deiner Frage. Natürlich spürst du, also ich kenne jetzt keine Firma, mit denen ich jetzt zu tun hatte. Oder auch, wenn wir mal privat irgendwo sind, Das Thema ist überall offensichtlich. Also Firmen haben sich vor der Pandemie grundsätzlich die Frage gestellt, wir müssen an die Architektur der Arbeit ran, damit meine ich die räumliche Architektur. Und es gab unterschiedliche Reifegrade. Ja, wenn ich so ein Alnatura sehe mit seinem Neubau in Darmstadt, wo man merkt, ein Bauherr bekommt das Gebäude, was er verdient. Was heißt das? Da hat ein Bauherr massiv Energie eingesetzt, also mit viel Leidenschaft und Passion. Auf der anderen Seite hat er mit Haskock-Zemmerich Architekten gehabt, die genauso gearbeitet haben und sehr wahrscheinlich wurde sich auch mal gebettelt. Aber das Resultat ist hervorragend. Und es gibt in Deutschland viele gute Beispiele im Mittelstand, noch bei großen Unternehmen, die einfach am Ende für sich ihre Körpersprache der eigenen Unternehmung in Bezug auf die kulturellen Stile, die eine Firma hat, abbilden wollten. Das ist sensationell gelungen. Leider Gottes haben das nicht alle bis vor Covid geschafft. Und jetzt erlebst du eine Situation, dass du Leute abholen musst, ich sag mal, am Kölner Hauptbahnhof. Und die anderen sind schon bei Elon Musk auf der Startrampe und sagen, Elon, wir sind bereit, eigentlich können wir am Mars. Und in dem Spannungsfeld erlebst du gerade, unabhängig der Größe, des Reifegrads und der wirtschaftlichen Situation einer Organisation, die Architektur der Arbeit.
Das ist doch kaum handelbar. Ich meine, da sind ja die aus Köln Bahnhof schon alle abgehängt. Also was macht man?
Das ist ein guter Aspekt, den jetzt, also jetzt wird es spannend. Jetzt bringst du einen Punkt, wo wir nämlich zur wirtschaftlichen Dimension dieser Schlüsselressource Arbeitsarchitektur kommen. Ja. Das Verrückte ist, also ja, ich gebe dir total recht, Organisationen, die sich dieser Ressource nicht bedienen, sind auf Dauer abgehängt. Das ist so, als ob du ein altes Windows-System hast. Es wird nicht funktionieren. Altes Betriebssystem. So. Aber du spürst das nicht. Weil wir haben uns ja zufrieden gegeben mit 3, mit 4, mit 7% Wachstum, bitte nicht falsch verstehen, und mit kleinen Innovationsschritten. Also merkst du auch gar nicht, wenn es jetzt schleichend weniger wird. Ich glaube, dieses große Erwachen diesbezüglich, dass die räumliche Architektur wie ein Server ist und wie eine Cloud der physischen Interaktion, das haben wir erst in 2 Jahren.
Schönes Stichwort der Cloud, denn wir bei Stylepark finden es immer interessant, dass man sehr oft doch über die Kosten der Mietfläche, die Kosten, also jetzt nicht für Stylepark selbst, sondern für, was man so im Markt mitkriegt, die Kosten der Mietflächen, die Kosten der Büroeinrichtung und diese ganzen Faktoren spricht, die ja im Verhältnis zu dem, was für die Personalaufwendungen sozusagen jeden Monat daraus gebuttert werden, ja marginal sind. Also bei fast jedem Unternehmen ist es ja nur ein winziger kleiner Mühbestandteil, der diesen relevanten Faktor bedarf. Und Raphael, du hast eben ja gesagt, die Thematik des alten Windows-Systems. Und da finde ich so eine Frage an dich, Andreas, diese Update-Fähigkeit eines Büros oder auch die Geschwindigkeit, diese zeitliche Perspektive zum Thema Einrichtung, die ja einfach deutlich langsamer ist als das neue Smartphone. Wir alle haben hier neue Smartphones von einer Firma aus Amerika auf dem Tisch. Der Laptop ist auch wahrscheinlich viel früher neu als der Tisch und der Stuhl. Dieses Update-Fähige, dieses, wie kann ich eigentlich meinen Kunden, wenn die zu dir kommen und du merkst irgendwie, die haben halt noch einen alten Windows-Server als Firma in der Interior-Design-Ebene. Wie geht ihr damit um?
Also ich finde die Frage jetzt sehr spannend, weil mir fällt da reflexartig bei dem Thema Update-Fähigkeit ein Systemmöbel ein, was wir alle kennen, was eigentlich prädestinierter für New Work eigentlich ja gar nicht sein könnte. Das ist USM, das Haller-System. Und ich erinnere, das erste wirkliche New Work-Konzept, was ich mir mal angeguckt habe, vielleicht kennt ihr das auch, das war in Hannover, glaube ich, eine große IT, ein IT-Ableger von einer großen Sparkasse. Und der war sinnigerweise mit USM von oben bis unten eingerichtet, weil das eigentlich super flexibel war. Und ich persönlich erlebe halt eben einen sehr modischen Einfluss in der Einrichtungsszene. Nehmen wir mal das Schwarz. Im Moment ist alles schwarz. Black is beautiful. Und schwarz gepulverter Stapelstuhl ist vielleicht nicht so nachhaltig, weil er nach einigen Wochen nicht mehr so gut aussieht wie ein verchromter. Die Update- und Upgrade-Fähigkeit steht im Vordergrund bei den Kundengesprächen. Aber ich glaube, sie wird halt konterkariert durch diesen modischen Aspekt. Und ich fürchte, dass diese Offices, wie wir sie jetzt heute einrichten, in 10 Jahren leider Gottes auch schon wieder etwas alt aussehen werden. Finde ich aus meiner Perspektive ganz gut. Dann müssen wir vielleicht nochmal an das Thema ran.
Raphael, du scharfst mit den Hufen, du willst was sagen, ich merke das.
Ja, also zum einen muss ich mal, kleiner Schwenk, die Zuhörer können das ja nicht sehen. Zu meiner Linken ist ein Monitor mit euren Projekten. Ich muss wirklich sagen, Gratulation. Wenn ich in Hamburg ein Unternehmen hätte, wärt ihr mit Sicherheit einen Ort, den ich aufsuchen würde, weil ich glauben würde, hier einen Teil der Antworten zu finden, die ich suche. Mal Respekt.
Da möchte ich einmal darauf antworten, weil uns das im Hause Gärtner sehr wichtig ist. Viele dieser Projekte, die du dort siehst, haben wir in Zusammenarbeit mit Architekten realisiert. Das, was da jetzt gerade läuft, ist ein eigenes. Mir ist das sehr wichtig, weil wir uns nicht in den Vordergrund stellen wollen, dass wir die Antwort für New Work haben. Wir hatten in der Vergangenheit nicht die alleinige innenarchitektonische Antwort und wir haben sie in Zukunft nicht alleinig für dieses Spannungsumfeld New Work, sondern wir lieben die Zusammenarbeit mit vielen, ich sag mal, aus der konsultativen Ecke kommenden Organisationsberatern. New Work ist für mich auch Organisation und Organisationsveränderung in erster Linie. Und deswegen, weil du dort gerade ein Bild reflektiert hast, was genau aus einem Architekturbüro aus Berlin kam, mit dem wir sehr gerne zusammenarbeiten.
War jetzt kein Werbeblock übrigens. Warum schaue ich gerade mit den Hufen? Die Herausforderung für Unternehmen ist, in deren Erneuerung und Veränderung, dass die sich nur referenzieren im Nahbereich. Im Nahbereich werden die nicht die Antwort finden. Und im Rahmen dieser Pandemie habe ich mich immer mehr für das Thema Remote Work interessiert. Und war wirklich erschrocken, weil das Potenzial dieses Universums, nenne ich in meinen Vorträgen, oft ein Monster. Ich habe eine Studentin vom St. Martin's College in London, mit der arbeite ich gerne zusammen, weil sie so gut kuratieren kann. Heute studiert sie Soziologie in Rotterdam. Gesagt, du Merit, ich brauche dich mal, ich würde da mal gerne tiefer eintauchen. Und dann klingelte mal das Telefon, dann sagt die Rafa, ist da was los? Ich bin total fertig, warum? Ich habe 700 Tools gefunden, 700 Remote Work Tools. Also liebe Zuhörer, fangen Sie mal an zu zählen an Ihren 10 Fingern, wie viele Tools Sie denn kennen. Und dann hatten wir auf einmal 700. Aber der zentrale Aspekt bei den Tools war eins. Wir haben nachher die Tools, es gibt den Report, den könnt ihr gerne bei Gärtner anfordern. Die PDF liegt dann ab jetzt gleich vor. Die Tools waren entweder synchrone oder asynchrone Tools. Synchrone Tools bedeutet, dass 50, 100, 200, 300 Menschen zeitgleich an etwas arbeiten können, wie beim Gaming. Und die asynchronen Tools sind natürlich Ping-Pong. Die Architektur der Arbeit basiert in einem hohen Maß auf einer Asynchronität. Und die Synchronität fing damals mal an mit so aktivierten Mittelzonen. Man hatte überhaupt gar nicht begriffen, welches Potenzial da hat, weil wir so verhaftet waren in, das ist dein Tisch, das ist dein Stuhl, das ist deine Arbeit. Und was wir unbedingt erkennen müssen, damit das nicht passiert, was du gesagt hast, dass es outdated ist, dass wir in asynchronen und synchronen Räumen denken müssen, damit wir überhaupt methodisch mithalten können.
Das heißt aber auch, dass Software, Hardware anders agieren muss.
Logisch. Und eins habe ich jetzt auch gelernt. Wir hatten ja das Projekt mit Accenture, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, wo wir uns grundsätzlich über eine Preferred Future, wo wir das untersucht haben mit 15 DAX-Konzernen. Wer morgen die physische Architektur der Arbeit gestalten will, muss die virtuelle kennen. Du kannst nicht sagen, das geht mich nichts an. Du musst wissen, was sind die virtuellen Tools, diese Remote Tools, die dir zur Verfügung stehen, damit du überhaupt den Konterpart als physischen Raum baust. Umgekehrt, die Leute, weil kenne ich, also die Unternehmen, die an der virtuellen Architektur der Arbeit arbeiten, werden mit Sicherheit immer wieder ein Augenmerk finden. Und die Herausforderung wird sein, diese Intersection zu finden, wo beide Welten so ineinander gehen. Das ist das Golden Ticket an der neuen Zeit.
Jetzt anfangen, du hast eben, Andreas, so zwei Sachen gesagt, die mich jetzt die ganze Zeit im Gespräch noch beschäftigt haben, insbesondere bei dem, was Raphael gerade postuliert hat. 10 Jahre, ist das der Rhythmus? Weil wir haben darüber gesprochen, dass quartalsweise Anpassungen passieren müssen, dass die Flexibilität irrsinnig hoch sein muss, dass Teams ganz schnell wechseln müssen, dass in der Mittelzone von synchron zu asynchron gewechselt wird in Arbeitsschritten, dass die Teams sich jeden Tag anders setzen können. Bleibt dann 10 Jahre die Einrichtung komplett gleich oder ist die so flexibel, dass sie sich immer anpassen kann?
Sie könnte flexibler sein. Man muss dann aber Flexibilität, ich sag mal, genau definieren. Ich erinnere eine Zeit, da habe ich angefangen, im Vertrieb zu arbeiten. Da hat plötzlich jeder Tisch Rollen bekommen. Das war die Zeit, wo wir übrigens mit dem Slogan Arbeitswelt im Wandel auf die Kunden losgegangen sind, eine PowerPoint dabei hatten und ja, eigentlich die gleichen Parolen.
Gab es da schon Internet?
Da gab es so gerade eben das Internet. Ja. Also man könnte böse sagen, in einigen Bereichen ist es heute noch genauso schnell wie damals, aber das ist ein anderes Thema. Nur ich finde wichtig oder spannend, was du eben gesagt hast, Raphael, die Zyklen, die du jetzt gerade angesprochen hast, 10 Jahre kommen ja aus einer Investitionssicht. Da sind, ich sag mal, Abschreibungen dahinter, da sind Mietverträge dahinter. Ich glaube, der durchschnittliche Mietvertrag in Hamburg wird nur noch über 5 Jahre geschlossen. Das heißt, da ist ja viel, viel mehr Geschwindigkeit plötzlich in der Echtzeit vorhanden. Und ich glaube, wenn man Unternehmen aber räumlich oder wenn den Ort der Arbeit räumlich gestaltet, dann muss man langfristiger denken. Und dann glaube ich, dass die Grundgestaltung des Raums, vor allem reden wir jetzt mal nicht über Möbelsysteme, sondern die Grundgestaltung des Raums durchaus längerfristiger genutzt werden kann.
Du bringst da einen tollen Punkt rein. Und das ist auch das, was uns zerreißt. Also, ja, to have a long-term perspective hat mir Bertrand Piccard im Jahr 2010 so in meinen Schädel reingemeißelt. Das will ich nie vergessen. Und zwar in dem Hinblick, so, dass du, wenn du eine long-term perspective hast und alle Konsequenzen und Signale deutest, die vor dir liegen, wirst du auch die richtige Entscheidung treffen. Jetzt kommt ein anderer Aspekt dazu, das wusste Bertrand Piccard damals auch nicht. Wir sind in einer Situation, wo du nicht mehr Entscheidungen triffst, sondern Risiko abwägst. Unternehmen werden in den nächsten 3 Jahren Risiken abwägen müssen bei einer Entscheidung, die sie tun. Und jetzt gibt es 2 Sachen. Der eine Punkt ist, wir sind in einer Phase der großen Iteration. Ich lade die Menschen dazu ein, Entscheidungen vielleicht für Quartale oder 2 Quartale zu treffen und Dinge jetzt auszuprobieren in dieser Art Neuzeit, die ja für uns alle so irgendwie neu ist. Der andere Aspekt, und das merkt man auch gut, eine gute Architektur hatte per se in ihrer DNA, wir nennen es so the ability to adapt, die hat eigentlich Vielfalt zugelassen. Und jetzt, das ist, sagen wir, das Gebäude ist die Hardware und die Aufgabe von euch, von den Architekten, wird es zukünftig sein, die Programmierung. Und die Programmierung ist das, was wir reinbringen. Und damit meine ich aber nicht das Programm schreiben in einer physischen, sondern das Narrativ, was findet in diesem Büro in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren statt. Und wie bewegen sich, und dann kommt das zusammen. Heißt, Hardware steht da und die hat eine Grundelastizität, aber das, was du da reinmachst, das sollte man jetzt mal in Intervallen betrachten und sagen, hat sich das optimiert, dann führen wir das weiter.
Und das ist eigentlich das Thema. Wir reden ja über, wie arbeiten Menschen im Büro? In der Software, die in der Hardware läuft. Die Software stellt ihr mit Architekten, Innenarchitekten in Projekten her, indem ihr euren Auftraggebern wirklich ein Umfeld schafft, wo die das leisten können. Das ist für mich so eine Überleitung eigentlich, wo wir quasi auch zur nächsten Folge schon gehen können. Andreas, du hast gerade das Stichwort 5 Jahre für die Mietverträge erwähnt, die hier in Hamburg die durchschnittliche Mietdauer haben. Wie ist da eure Erfahrung gerade?
Neuverträge, wohlgemerkt, die jetzt abgeschlossen werden.
Ah, die sind nur noch für 5 Jahre?
Naja, also das ist kam neulich in irgendeiner dieser vielen Analysen, stand dann, dass das so der Durchschnittswert ist, jetzt bei aktuell vor Corona abgeschlossenen Verträgen. Dann natürlich Optionen, ne, 3 Jahre, 5 Jahre, was auch immer, aber man legt sich erstmal nur auf 5 Jahre fest.
Okay. Siehst du da auch das Thema Corona, 5 Jahre, siehst du da auch für euch in der Einrichtung irgendwie eine Relevanz drin oder ne?
Ja, das ist sicherlich die spannende Frage, die wir uns alle im Moment stellen. Also ich meine, reflexartig wussten viele Parteien, die davon betroffen sind, ob jetzt die Immobilienfraktion oder selbst die möbelproduzierende Fraktion, die wussten alle sofort irgendwie, was in Zukunft passiert. Also jeder hatte gleich seine statistischen Auswertungen. Der Flächenbedarf geht zurück, der Flächenbedarf bleibt gleich, weil der Flächenbedarf steigt an, weil ich glaube, das kann überhaupt niemand im Moment auch irgendwie nur voraussehen. voraussagen, weil wir wissen erstens noch nicht, wie lange uns das Thema Corona noch beschäftigt, wie lange wir noch zumindest in den großen Unternehmen Homeoffice in der Form erleben werden. Ich habe gestern noch gelesen, dass jetzt ein großer Chef einer großen Bank in Amerika auf Deutsch gesagt die Schnauze voll hat vom Homeoffice und seine ganzen Mitarbeiter zurück in die Bürotürme holen will, weil er festgestellt hat, dass montags und freitags die Produktivität gen Null gegangen ist. So, das haben wir auch festgestellt. Das sind aber auch schon vor Corona eigentlich die favorisiertesten Tage gewesen, bei denen man eigentlich nicht im Büro sein wollte. Und so gesehen wird das zu der Frage 5 Jahre spannend werden, ob wirklich dann ein Abflachen von Flächennutzung, von Flächenbedarf eintritt. Ich persönlich sehe es für Hamburg so, dass es genug Flächen gibt, die einfach revitalisiert werden müssen. Es gibt so viel schlechte Bürogebäude, die einfach keinen Wertschöpfungsfaktor mehr für die Eigentümer darstellen. Und da muss man ran, weil vor Corona kann Rafa vielleicht genaue Zahlen sagen, aber war die Leerstandsquote in Hamburg irgendwo um die 2,7%, glaube ich. Berlin 1,3. Das ist schlecht für Angebot und Nachfrage. Sprich, das war ungesund und viele Unternehmen konnten nicht mehr neue Flächen aufsuchen, erschließen. Ich kenne einige Kunden, die suchen seit 2, 3 Jahren. Vielleicht haben die jetzt nach Corona einfach mal Glück, weil das Objekt der Wahl frei geworden ist. Und so gesehen kann ich mir vorstellen, dass wir da eine gesunde Marktöffnung und eine gesunde Durchmischung haben. Vielleicht mit dem Effekt, dass Fläche etwas günstiger wird. Und dann erübrigt sich das Thema, weniger Fläche anzubieten.
Abschlussfrage für jeden von euch für die erste Folge. Rafa, wie siehst du die persönliche Zukunft für die nächsten 5 Jahre?
Also, ich hätte es nie gedacht. Ich hatte echt wirklich mal im Frühjahr echt einen Blues. Der hatte aber viel mehr mit der Relevanz meiner eigenen Aufgabe bei Vitra zu tun. Und heute bin ich total motiviert mit all den Sachen, die ich dazugelernt habe, erfahren habe. Und wir haben viele Möglichkeiten, Dinge anzugehen. Und ich schaue wirklich positiv in die Zukunft und weil wir jetzt endlich die Dinge anpacken und Beitrag leisten werden.
Andreas, ich finde es spannend, dass in der jetzigen Zeit einem deutlich wird, dass man Zukunft nicht so vorausplanen kann. Corona macht uns da allen einen Strich durch die Rechnung und ich freue mich darauf, Dinge ausprobieren zu können, nicht so festgefahren in Strukturmustern zu stecken. Und das betrifft auch ganz besonders das Büro, das betrifft unser eigenes Office, was wir hier umgebaut haben, wo wir gerade alle gemeinsam erstmal erlernen, mit dieser neuen Architektur tagtäglich umzugehen.
Super, das waren zwei sehr schöne Abschlussstatements. Ich möchte jetzt hier dem Zuhörer kurz einen Überblick geben, was erwartet euch noch in den nächsten Folgen. In der nächsten Folge werden wir über das Thema allein oder zusammen sprechen. Wie arbeitet man eigentlich Homeoffice oder im Büro? Dann an der darauffolgenden Arbeit im Büro, Galeere versus agile Teams. Warum gehe ich überhaupt noch ins Büro heutzutage? Folge 4 wird Thema Kommunikation allein im Zoom-Call sein. Möchte ich jetzt gar nicht groß ergänzen, denn ich glaube, viele, die es zuhören, haben auch wahrscheinlich so einen Zoom-Groove und sagen, es ist auch mal wieder ganz schön, sich persönlich zu treffen. Daraufhin werden wir das Thema Präsentation, Meet and Greet in der Zukunft mal angehen, wo es auch um das Digitale, das Präsentieren und zwar nicht nur von Präsentationen in Form von PowerPoint, sondern auch von dem Unternehmen selbst nach innen und nach außen geht, um dann in der Folge 6 für die erste Staffel quasi so einen Zwischenstand in Ich bin dann mal offline, Auszeit im Büro zu nehmen, wo es darum geht, dass man sich ja hier und da auch mal ausschalten muss, damit man wieder konzentriert arbeiten kann. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind in den nächsten Folgen fest dabei.